ARD Sounds.
Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Seine Plattenfirma fand es den Gedanken, das Ding in Südafrika aufzunehmen, nicht so prickelnd.
Ich möchte die Musiker unterstützen, die dort sind.
Ja, nur war dann die Antwort, du hast mit Menschen gespielt, die keine freien Menschen sind.
Trotzdem weißt du, ohne zu wissen, worüber der da singt, was das mit dir macht.
Ich war in meinem ganzen Leben noch nie in Graceland.
Naja, wer glaubt denn schon eigentlich zu wissen, was ich hier singe?
Genau. Er singt nicht Johannesburg, sondern Graceland. Ja. Das ist ein Bild. In
den ja. Gut, Johannesburg hätte da auch nicht auf den Takt gepasst.
Er hat's reingekriegt.
Ich bin Frank König, hallo. In den 80ern zeigt sich besonders intensiv, wie komplex das Spannungsfeld zwischen Politik, Zeitgeschehen und Musik sein kann. Kalter Krieg, NATO-Doppelbeschluss, Anti-AKW-Bewegung, Hungersnöte in Afrika und die Apartheidspolitik in Südafrika, wo die dunkelhäutige Mehrheit der Bevölkerung brutal von einer weißen Minderheit unterdrückt wurde. All das sind Themen, die damals auch Musiker bewegen. 1980 zum Beispiel erinnert Peter Gabriel mit Biko an den Tod des schwarzen südafrikanischen Anti-Apartheids-Aktivisten Steve Biko im Polizeigewahrsam. Oh, Biko, 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 Biko. 1985 will Bob Geldof zusammen mit Mitch Ure das Leid der hungerleidenden Bevölkerung in Äthiopien lindern. Um gegen die Katastrophe anzukämpfen, sammeln sie mit Live Aid, dem größten Benefits-Event der Geschichte, viel Geld. Das Problem? Afrikanische Künstler stehen gar nicht auf der Bühne. Größtmögliche kommerzielle Strahlkraft stand da im Vordergrund. Aber was war das denn? Eine Art Anmaßung? Gar kultureller Kolonialismus? 1986 finden dann afrikanische Klänge den Weg in die großen Popproduktionen der westlichen Welt. Wieder ist es Peter Gabriel, der auf So, wir hatten darüber gesprochen, den senegalesischen Musiker Yosson Dour mit einbindet. In seiner Heimat ist er ein Star, nun kennt man ihn auch bei uns. Auch so kann's gehen. Und Yosson Dour ist auch das Bindeglied zum Album, welches wir jetzt besprechen, Graceland von Paul Simon. Auch da hat er nämlich einen Gastauftritt, aber er ist längst nicht der einzige afrikanische Künstler auf diesem Album. Mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge wird Graceland 40 Jahre alt. Am 25. August 1986 ist es rausgekommen. I'm going to Graceland, Graceland, Memphis, Tennessee. Graceland. Unter anderem haben Peter Jörchel und Florian Kranz an meilensteine.swr.de geschrieben und Graceland vorgeschlagen. Florian merkt noch an, dass man schon 1983 in Malcolm McLaren's Hit Double Dutch ein bisschen Graceland-Flair hören kann. Ja. Okay, ja, stimmt. Gewisse Verwandtschaft ist das schon. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Tolle Beobachtung. Vielen Dank, Florian. Graceland gilt als Meisterwerk der Fusion von südafrikanischer Straßenmusik mit westlicher Popmusik. Schwarze und weiße Musiker bringen ihr Können, ihre Inspiration, ihre musikalische Sozialisation ein und daraus entsteht ein ganz neuer Sound. Aber Vorsicht! 1986 ist auch das ein vermintes Gelände. Es herrscht ein internationaler Boykott gegen das Apartheidsregime in Südafrika. Unter anderem die Vereinten Nationen hatten auch einen Kulturboykott verhängt. Niemand sollte mit Künstlerinnen und Künstlern eines Staates zusammenarbeiten, der die Mehrheit der Bevölkerung aus rassistischen Gründen brutal unterdrückt. Paul Simon macht's trotzdem. Er fliegt nach Südafrika, trifft die Musiker der schwarzen Townships, jammt mit ihnen und nimmt hunderte Stunden von Material auf. Später holt er die Musiker wie zum Beispiel das Vokalensemble Ladysmith's Black Mambazo nach London und New York City, um die Aufnahmen fertigzustellen. Joseph's face was as black as the night and the pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere, and he walked the length of his days under African skies. Und was ist dabei rausgekommen? Ein Meisterwerk der Weltmusik, gleichberechtigt produziert und vermarktet? Ein Statement gegen Rassismus, weil die Platte beweist, wie gut Menschen unterschiedlicher Hautfarbe und Herkunft zusammen Musik machen und etwas Berührendes schaffen können? Oder ist es kulturelle Aneignung? Wird der Protest der schwarzen Minderheitsbevölkerung in Südafrika unterlaufen? Musste gar erst ein Weißer die Musik Südafrikas bekannt machen wie ein Kolonialist, der die kulturellen Schätze und Menschen verschleppt hatte, um sie im Westen zur Schau zu stellen? Die Meinungen gingen schon damals auseinander. Eine persönliche Anmerkung von mir dazu, das Wesen aller Kultur ist die Aneignung. Schwierig wird's immer dann, wenn Ausbeutung und Gewinnmaximierung auf Kosten der Menschen stattfindet, deren kulturelle Basis angeeignet worden ist. Das zumindest hat hier nicht stattgefunden. Ein komplexes Thema und ich verzichte heute auf weitere Anmerkungen zum Jahr 1986. Wir werden das jetzt mit dem Abstand von 40 Jahren besprechen. Graceland, für mich eins der schönsten Alben meines Lebens. Und das sehe offensichtlich nicht nur ich so. Über 16 Millionen Mal hat sich Graceland verkauft. 1987 gibt es dann den Grammy für das beste Album des Jahres und das bei großer Konkurrenz. Es gilt als eines der besten Alben der Musikgeschichte, auffindbar in allen gängigen Bestenlisten und in die US National Recording Registry wurde das Werk auch aufgenommen. Es ist sozusagen Kulturerbe. Stefan Farich und Benjamin Brennbach aus der SWR1 Musikredaktion sind bei mir. Hallo ihr zwei.
Hi.
Hi. Ein bisschen was habe ich ja in meiner Vorrede schon vorweggenommen, Stefan, aber erzähl uns mal die ganze Vorgeschichte des Albums.
Ein bisschen hast du.
Gut, fangen
wir mit Paul an. Ja, ja. Also persönlich muss man sagen, war Paul an einem Punkt, an dem er so die Früchte seiner Arbeit und seiner Soloalben aus den 70ern endlich genießen konnte. 81 hatte er sich mit Art Garfunkel ja nochmal für das Concert in the Park wiedervereinigt und er war ein bekannter Promi, er war Musiklegende. Und führte wohl zu der Zeit auch ein richtig gutes Leben, muss man sagen. Auf der anderen Seite fing es dann plötzlich an, leicht zu kriseln. Seine Ehe mit Schauspielerin Carrie Fisher stand kurz vor dem Scheitern. 84 war Schluss. Und auch musikalisch ging es dann eher bergab. Die Idee, wieder etwas mit Art Garfunkel zu machen, die war gescheitert. Das gemeinsam geplante Duettalbum, damals der Titel Think Too Much, kam nicht zustande. Garfunkel hatte seine Parts noch nicht fertig und mit den Parts, die er schließlich einspielte, war Paul nicht so zufrieden. Und dann ging es auf Tour und als die Tour vorbei war, war Artie völlig erschöpft und die Tour, die war eh, wenn man die beiden kennt, alles andere als angenehm wahrscheinlich. Also wollte keiner mehr das Album so richtig. Keiner wollte mehr da dran rumarbeiten. Garfunkel stieg aus. Paul, wie immer, es hat so einen gewissen Ehrgeiz in sich, ne? Will das Projekt natürlich doch zu Ende bringen und singt alle Spuren nochmal als Soloalbum ein, obwohl es als Duettalbum geplant war. Und das Album wird ein veritabler Flop, muss man einfach sagen. Obwohl, ich habe es mir extra nochmal angehört, ich finde es musikalisch durchaus schön. Es hat so richtige Paul-Simon-Momente. Paul Simon, dieses Bubische, das er auch mal hatte in seiner Stimme. Wie hier zum Beispiel im Titelsong Hearts and Bones. On the last leg of a journey they started a long time ago. Das ist ein guter Song.
Ja. Schön. Könnte auch Bleecker Street sein. Ja. Rainbows in the high desert air.
Mountain passes slipping. Aber er hat es wohl auch nicht promoted richtig. Also ist so ein bisschen untergegangen. Fertiggestellt und dann geht mir eh alles auf den Nerv.
Und es war vielleicht auch gar nicht so was Neues.
Nein, war es nicht. Und darum war es für ihn auch irgendwie Glück, dass es gefloppt ist, weil es war ihm eigentlich ganz recht, dass die Plattenfirma gesagt hat, okay, Paul, so richtig läuft das nicht mehr. Und dann hat er gesagt, okay, dann gucken die mir auch nicht auf die Finger die ganze Zeit. Das kann ich gut gebrauchen, weil ich will dann auch mal nach neuen Inspirationen suchen. Das muss irgendwie privat kriseln, musikalisch. Ich habe auch keine Lust mehr, dass mir jemand bei meiner Arbeit an einem Album oder einem Produkt reinredet. Und dann kommt vielleicht die berühmteste Kassette der Musikgeschichte ins Spiel.
Wir hatten schon ein paar.
Aber die ist auch sehr berühmt, weil sie auch so einen Mythos hat. Also keiner weiß, ob sie existiert. Keiner weiß auch richtig, wo sie existiert, aber warum sie existiert hat. Es gibt auch kein Original davon. Es handelt sich um ein rot-weißes Tape. Und da steht in Handschrift drauf, Accordion Jive Hits Volume 2. Auf dem Tape befinden sich instrumentale Songs aus Südafrika, die in etwa so geklungen haben.
Direkt vom Hamburger Hafen, dann irgendwo nach Südafrika.
Akkordeon in Südafrika, ein sehr verbreitetes Instrument. Ja. Auch vom Groove haben wir sehr viel Offbeats, so ein bisschen wie ein Ska.
Ja. Ja.
Einige dieser Songs waren wohl auf diesem Tape, dass das irgendwie verschwunden zu sein scheint, von dem es auch keine Originalaufnahmen gibt. Fest steht, dass Paul Simon hatte dieses Tape und er war wohl gerade dabei, ein Haus am Ende von Long Island zu bauen. Und von Manhattan war das eine Autofahrt von 3,5 Stunden. Und dann nudelte er diese Kassette rauf und
runter.
Woher
hat er die denn gekriegt?
Von einer norwegischen Sängerin. Aber es scheint auch keine...
Heidi Berg, ne?
Ja, es ist viel. Und sie hat auch mal gesagt, sie hätte die Kassette noch. Ich halte mich da raus. Also
es ist viel Legendenbildung dabei.
Er hat sie wohl besessen und man weiß auch nicht, was drauf war. Weil es gibt auch Platten, die haben diesen Titel.
Ja.
Aber das ist nicht das, was drauf war. Also es scheint vielleicht auch so ein Mixtape gewesen zu sein. Wir wissen es nicht richtig. Und Paul Simon hat das auch nie auseinandergedröselt. Mhm. Er hatte nur auf Seite 2 einen Lieblingssong. Und davon sprach er immer wieder. Und er hörte diese Kassette. Und wir müssen uns vorstellen, im Jahr 1985 kein Handy, kein Internet. Du fährst 3,5 Stunden halt im Auto nur mit der Kassette. Du kannst die Musik genießen. Ja. Und wie Paul Simon ist, fängt er dann an, Texte vor sich hin zu singen. Er findet Melodien über diese Songs. Er ist unheimlich kreativ in seinem Auto. Und er kommt dann auf die Idee schlussendlich, genau das will ich machen. Das ist genau das, was mir fehlt. Diese Art von Musik will ich aufnehmen. Ich habe auch ein paar Ideen im Kopf, was sein könnte. Aber klar, ich will das Ding nicht in New York aufnehmen. Ich will das da aufnehmen, wo es herkommt, in Südafrika. Jetzt haben wir auch kein Internet und keine Recherche, muss er erstmal rausfinden, was sind das überhaupt für Jungs, die auf dem Tape sind. Seine Plattenfirma, Warner, fand es übrigens den Gedanken, das Ding in Südafrika aufzunehmen, nicht so prickelnd. Er fand dann raus, unser Lieblingssong, fand er raus, stammte von einer Band, die Boyoyo Boys. Du hast es eben erwähnt, es war natürlich durch den Kulturboykott mit Südafrika, das hatte er auch im Hinterkopf, aber er fing trotzdem an zu arbeiten, suchte einen Produzenten und sagte, hey, gibt es da jemanden in Johannesburg, mit dem wir überhaupt aufnehmen können? Gab es. Hilton Rosenthal hieß der. Und der war auch da unten sehr bekannt. Paul dachte, okay, ich frage mal vorher bei Harry Belafonte nach, ja, weil der war durch sein Engagement in der Bürgerrechtsbewegung, kannte der die Szene auch in Südafrika. Und der sagte ihm auch klipp und klar, ja, fahr runter, kannst du machen, aber frag vorher mal den ANC, also den African National Congress, wie das aussieht.
Damals noch eine illegale Organisation.
Ja.
Aber nur, dass wir es einordnen. Die sind ja heute Regierungspartei und waren damals halt noch in der Illegalität. Nelson Mandela saß noch im Knast.
Ja, und der ist, wie gesagt, Belafonte sagt ihm, frag da mal nach. Also, weil du hast keine Ahnung, was da unten abgeht. Und ja. Hat er natürlich nicht gemacht. Also er flog dann ohne Absprachen in Südafrika zu treffen nach Johannesburg mit seinem langjährigen Toningenieur Roy Halley in die Ovation Studios. Hab mal geguckt, ich habe einen Eintrag von 2014 gefunden. Da existierten die wohl noch, von heute habe ich nichts mehr gefunden. Und da nahm er dann mit verschiedenen südafrikanischen Bands und Musikern in eben diesem Studio in Jams, die zwischen 15 und einer halben Stunde gedauert haben, Material auf. Also die brachten ihre Songs mit, er hatte Ideen und es gibt ja den Film Under African Skies, die Dokumentation, wenn man das dann sieht, die im Studio, das ist also so toll. Also wir werden nachher noch drüber reden, über diese Zusammenarbeit, aber diese Aufnahmen zu sehen, wie staunend Paul Simon da im Studio steht und die, weil wir dürfen nicht vergessen, bei dieser afrikanischen Musik, auch südafrikanischen Musik, die ist so eng mit Tanz verbunden. Also das ist kein Paul Simon, der da mit Gitarre steht, sondern alles, was sie tun im Studio, wird getanzt auch. Also es ist also ganz faszinierend. Ich kann mir auch vorstellen, dass Paul Simon da ja natürlich sofort Feuer und Flamme war für diese Sachen. Und sie haben wirklich viel Zeug aufgenommen. Und sie hatten, da das Studio relativ modern war, waren sie in der Lage, auch diese ganzen Sachen auf Einzelspuren aufzunehmen. Denn die Idee war, okay, wir machen da keine Songs jetzt, sondern wir sammeln Material und schauen, dass wir das irgendwann mal zusammensetzen oder schauen, was ist da drauf, was können wir gebrauchen, wie fummeln wir es zusammen. Und dann
ist auch schon eine ganz schöne Risikoinvestition sozusagen, oder? Also wenn du so gar nicht weißt, was später dabei rauskommen soll, ist schon spannend.
Ja gut, es gibt ja Strukturen. Also hast Rhythmen, du hast Gitarrenparts, die melodische Ideen spielen, du hast Gesangsparts, also es ist viel da eigentlich. Mhm. Aber er wusste ja selber noch nicht, was mache ich als Melodien drauf, was singe ich dazu, was können Texte sein. Texte waren ein Riesenproblem nachher für ihn selber, weil es seinen Kompositionsprinzip auf den Kopf gestellt hat. Also werde das nachher nochmal kurz darstellen. Und dann ging es zurück nach New York und hier begann dann eigentlich so eine ganz komplexe Puzzlearbeit. Also im Studio fingen die an, aus diesen Jam-Songs Teile rauszuschneiden, zusammenzusetzen und wickelten aus den Jams dann Songs. Und parallel dazu lud Paul dann einige der südafrikanischen Musiker nach London ein, in die Abbey Road Studios, reden wir auch noch drüber nachher. Ja. Und dann auch noch für weitere Aufnahmen nach New York. Und ich sag mal, soweit in aller Kürze, weil die Einzelheiten, das sind sehr viel, um die kümmern wir uns dann im Laufe des Podcasts.
So, Benjamin, jetzt bist du dran. Warum ist es für dich persönlich ein Meilenstein, das Graceland-Album?
Weil es erstens einfach ein ganz wunderbares Album ist, das man von vorne bis hinten hören kann. Und ich finde auch ohne einen schlechten Song, also ohne einen, der da abfällt. Und das ist schon mal relativ selten. Zweitens, weil es eigentlich Paul Simon, finde ich, in seiner Bestform dann letztlich zeigt, also mit allem, was er kann. Er kann grooven, er hat eine wunderbare Stimme und das Ganze dann verbunden mit diesen typischen Melodien, die er ja auch schon bei Simon Garfunkel geliefert hat oder eben in den 70ern. Und das ganze Album, das klingt wie aus einem Guss. Und das ist natürlich gerade nach dieser Vorgeschichte, wie das Ganze dann produziert wurde, musst du erstmal so ein Album so hinbekommen, dass du eigentlich glaubst, das wurde von vorne bis hinten mit der Band komplett einmal im Studio eingespielt. Ja. Das wurde es nicht, sondern wir haben ja gerade gehört, wie es angefangen hat. Und drittens war es damals eben einfach auch was Neues. Ja? Das war diese Verbindung zwischen den verschiedenen Kulturen und vor allem in dem Fall, also klar, Peter Gabriel zum Beispiel hat das durchaus ja auch vorher gemacht, aber hier war das nochmal sehr viel stärker in den Pop reingezogen und wurde dann auch entsprechend kommerzieller. Ja. Und das muss man auch erstmal hinbekommen mit so einem Album, das dann so rauszubringen.
Die Meilensteine gibt's auch in ARD Sounds und wer uns abonniert, verpasst keine Folge. Nicht verpassen solltet ihr auch Meilensteine on Tour. Wir sind nämlich mal wieder live am Start am 24. September im Würfeltheater in Sinsheim. Es geht um ABBA und ihren Meilenstein Arrival. Katharina ist dabei, Stefan und ich. 19 Uhr geht's los, Eintritt ist frei. Ihr müsst euch nur vorher anmelden. Wie das geht und alle anderen Infos zur Show findet ihr in unseren Shownotes. Und jetzt steigen wir mal ein ins Album. Hier kommt The Boy in the Bubble. Klingt auch wie rückwärts gespielt, das Akkordeon, ne? Ja. Eigentlich.
Aber allein auch dann der Schlag auf den Tom. Ja. Das ist so geil, wie das ist. Ja. Ja. Aber gleich auch diese Melodien, finde ich, das ist das, was Simon dann ausmacht. Ja.
Und eine ganz andere Rhythmik. Er singt wie Paul Simon, aber in einer ganz anderen Rhythmik. Ja. Ne? It was a slow day and the sun was beating on the soldiers by the side of the road. There was a bright light, a shattering of shop windows. The bomb in the baby carriers was wired to the radio. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to a song. The Boy in the Bubble, der Junge in der Blase. Heute würde man an Jungs denken, die ihr Smartphone nicht mehr weglegen können und noch in der Blase unterwegs sind. 1986 war das natürlich Science Fiction, der Opener mit dem furiosen Akkordeon-Intro von Sonko-Autor Ferrere Motlohe-Ola. Und im Text heißt es, the way the camera follows into slow-mo, the way we look to us all. Übrigens die einzige Textzeile, die Paul Simon in Südafrika eingefallen ist. Super Opener, der uns gleich mit den ersten Tönen zeigt, wohin die Reise auch musikalisch geht. Stefan, wer ist jetzt dieser Junge in der Blase?
Da steckt die Geschichte von David Vetter, einem 1971 geborenen US-amerikanischen Jungen. Und der an, und ich habe mir den Namen dieser Krankheit nicht aufgeschrieben, weil ich hätte sie nicht aussprechen können, aber an einer Immunschwäche erkrankt war und sein ganzes Leben so in einem durchsichtigen Plastikzelt verbringen musste. Und darum war er der Junge in der Blase. Weil wenn man sich die Fotos ansieht, da wo dann auch Spielzeug war da drin, das musste vorher dann noch irgendwie erhitzt werden, bevor es rein kann.
Desinfiziert
alles. Und er verbrachte dieses Leben in diesem Zelt. Er konnte raus. Es gab so einen Schutzanzug, mit dem er dann auch mal raus konnte. Er konnte die Bubble verlassen. Und dann sah er aus, müssen wir uns vorstellen, wie so ein kleiner Astronaut. Genau so sah der aus und konnte dann auch mit anderen Kindern spielen, mit der Familie Kontakt haben, aber auch nur kurz. Und in den USA war er eben, weil er in diesem Zelt wohnte, nur der Bubble Boy.
Yeah.
The Boy in the Bubble. 1984 ist er dann leider im Alter von 13 Jahren gestorben. Es gibt noch einen zweiten Jungen, an den Paul Simon gedacht hat. Das liegt, werde ich gleich mal erklären, so auch an der textlichen Struktur. Das war Theodore David DeVita. Und der musste in den letzten 8 Jahren seines Lebens, er starb 1980 mit 18 übrigens, in einem sterilen Krankenhauszimmer verbringen und kam da auch nicht raus. Also das waren so zwei Personen, an die er gedacht hat. Und wenn das jetzt nicht schon seltsam genug ist für einen Poptext, also auf diese Ereignisse zurückzugreifen, verknüpft Paul Simon diese beiden Geschichten noch mit der Geschichte von Babe Fee. Ja, also Thinking of the Boy in the Bubble and the Baby with the Baboon Heart. Und Stephanie Fee Beauclair, ich hoffe, ich sage das richtig, in den Medien nur Baby Fee genannt, hatte nämlich einen unheilbaren Herzfehler und 84 bekam sie dann ein walnussgroßes Herz eines jungen Pavians in die Brust eingepflanzt. Und sie war damals als Baby, also sie war gerade mal 14 Tage alt, ist dann glaube ich, 2 Wochen später gestorben. Aber das ist halt The Baby with the Baboon Heart.
Okay.
Also er hat diese 2 Geschichten, die ihn fasziniert haben, innerhalb des Textes, dieser Junge in dieser Blase und dieses Mädchen, das ein Pavianherz eingepflanzt bekommen hat. Aber warum erzählt mir Paul in dem Text diese Geschichten? Also das ganze Album ist skurril, muss man sagen. Er hat Texte, die teilweise sehr skurril sind, die auch einfach nur in ihrer Skurrilität stehen bleiben, ja, wo wir uns gar nicht weiter kümmern müssen. Aber nur sagen können, Paul, ja, du hast tolle Ideen. Aber hier war es einfach ganz bewusst, weil sie für ihn für Hoffnung stehen und weil sie für seine Bewunderung zu dem Zeitpunkt, die er wohl hatte, für Medizin stehen. Denn im Text heißt es, Medizin ist magisch und Magie ist Kunst. Denk an den Jungen in der Blase und das Baby mit dem Pavianherzen. Also das scheint ihn fasziniert zu haben und er hat es damit assoziiert. Und warum hat er diesen Pol? Weil es sich im Song die ganze Zeit um 2 Pole dreht. Auf der einen Seite geht es so um Ungleichheit und Terrorismus. Ja? In der ersten Strophe heißt es gleich, es war ein ruhiger Tag, da wird beschrieben, die Sonne brannte, Soldaten stehen am Straßenrand und plötzlich explodiert eine Bombe im Kinderwagen und die war mit einem Radio verbunden. So, mhm. Da hast du auch wieder diese Technik. Er vermischt das ein bisschen. Und dann hast du erwähnt die Sache mit der Kamera in Slow-Mo. Ja. Und das war tatsächlich sein erster Gedanke, den hatte er auch in Südafrika, weil er dachte dabei an die Aufnahmen, die wir alle kennen von John F. Kennedy, vom Attentat, wo du siehst in Zeitlupe.
Ja.
Das war dieser Gedanke, den er hatte, der dieser Textzeile zugrunde liegt. The way the camera follow us in Slow-Mo. Da hat er auch gleich Assoziationen weiter noch zu Ronald Reagan und das Attentat. Das waren so die Komponenten. Er hat also die Pole einmal, da findet was statt, was nicht gut ist. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es auch was ich sehr schön finde, was gut funktioniert, wo er dann auch singt, these are the days of miracle and wonder.
Ja.
Also das sind die Tage der Wunder und des Staunens und don't cry, baby, don't cry. Also er möchte diese Hoffnung vermitteln, indem er diese beiden Pole spielt. Ich glaube, es war auch ein bisschen, er hat ja in diesem hochpolitischen Umfeld in Südafrika, hat er ja gesagt, ich möchte das nicht thematisieren eigentlich. Mhm. Und hat dann versucht, da Lösungen zu finden, weil man kann natürlich Parallelen ziehen, auch Terror, Anschläge, das kann man natürlich auf Südafrika auch beziehen. Mhm. Und man kann natürlich auch darauf beziehen, okay, gibt dem Land eine gewisse Hoffnung, die ja auch existiert, die er auch gespürt hat durch die Musiker selber. Das ist vielleicht so, kann man das sagen, ein Metapher-Song, wo er sagt, okay, ich singe nicht über Südafrika konkret, aber ich versuche es irgendwie darzustellen.
Na, dem Rolling Stone hat er mal gesagt, The Boy in the Bubble mündet letztlich in Hoffnung und Furcht, so sehe ich die Welt, ein Gleichgewicht zwischen beiden, wobei die Hoffnung überwiegt.
Genau, und das glaube ich einfach, das war auch der Gedanke, den er hatte aufgrund der Situation in Südafrika und wollte das dadurch darstellen. Ist so meine Interpretation. Und dann haben wir das Akkordeon am Anfang, das spielt ganz große Rolle. Ich finde das ja hier eher so ein bisschen düster am Anfang und wenn man mal betrachten, weil wir sagen, okay, wenn ich sage, das bezieht ein bisschen auf die Situation in Südafrika, dann müssen wir natürlich sehen, was das Akkordeon auch als Instrument leistet. Und es ist oftmals ein Instrument des Protestes. Ja? Mhm. Wir erinnern uns an Bella Ciao, Partisanenlied. Wir erinnern uns an viele Arbeiterlieder, internationale Arbeiterbewegung, die auch für ihren kleinen Marschrhythmus auch das Akkordeon benutzen. Wir erinnern uns Frankreich, Irland, Osteuropa. Da gibt es also Akkordeon, gehört zum festen Repertoire von Liedermachern, die über soziale Missstände reden und über Missstände singen. Also das ist auch wieder da verquickt. Und auch am Anfang ist es auch hart, dieses Akkordeon. Wir werden noch das Akkordeon öfter hören. Da hat es mehr so ein tänzerisches Element.
Ein Klavierakkordeon, der hat nur eine Tastatur.
Genau, und da hat es mehr so ein tänzerisches Element. Hier, finde ich, hat es ein kommentierendes, so eine kommentierende Funktion, die ich genau daran sehe, dass es ein bisschen Protest halt darstellt in der Situation.
Ich hatte Furere Motloyoloa schon erwähnt, der Bandleader und Songwriter der Gruppe Tauea Mazeka. Wie lief die Zusammenarbeit im Studio ab, Benjamin?
Die war zumindest am Anfang ziemlich schwierig. Allein schon wegen der Sprachbarriere. Der eine sprach halt eben kein Englisch und Paul Simon sprach eben kein Sesotho, was die Muttersprache war. Aber letztlich, da haben sie sich einfach damit gefunden, was sie gemacht haben, nämlich Musik. Und das ist ja die Magie der Musik, dass da kannst du, egal wo du bist, egal mit wem du sprichst, in Anführungsstrichen, verstehst du dich, weil Musik, Melodie, Groove, das funktioniert immer ohne Worte. Mhm. Aber da war eben auch noch eben ein anderes Problem, diese südafrikanischen Musiker, die er da hatte, die waren es gewohnt, alles ziemlich schnell aufzunehmen. Also die haben, eigentlich sind die ins Studio, haben die Sachen in 2 Takes aufgenommen und fertig. Hier war es jetzt aber wiederum anders. Also Paul Simon hat ja ohnehin so gearbeitet, wie man das
damals auch schon in der westlichen Popmusik vor allem gemacht hat, eben nacheinander aufnehmen, verschiedene Spuren aufnehmen und das Ganze dann zusammenzubasteln. Das kannten die gar nicht und das war dann erstmal schwierig, weil sie das dann vor allem sich selber dann auch angelastet haben sozusagen, also sich gedacht haben, wir sind nicht gut genug für den. Aber darum ging es ihm gar nicht, sondern es war halt seine Art aufzunehmen und ihre war dieses tänzerische, jammende, aber schnelle und das musste dann erstmal im Laufe
dieser... Waren ja auch keine Studiomusiker in dem Sinne, sondern er hat ja bewusst Leute dazu geholt, die jeden Tag live spielen.
Genau, die wirklich da gelebt haben, davon gelebt haben, ja. Aber wie gesagt, das hat sich mit der Zeit hat sich das eben immer besser entwickelt. Die Musiker haben auch zueinander gefunden. Sie haben festgestellt, okay, dass Paul Simon auch nicht dahin kommt, um ihnen zu sagen, ich bin jetzt der große Master und ihr macht bitte das, was ich möchte oder ich kann das alles besser, sondern er hat ihnen eben auch den Freiraum gegeben, wie man das für gleichwertige Musiker eben macht. Und das hat er offensichtlich von vornherein einfach auch so dargestellt. Also wir sind alle auf einer Ebene und wir machen Musik zusammen. Und später haben dann die Musiker auch zum Teil ihre Familien mit ins Studio gebracht und so weiter. Du hast das eben schon mal kurz erwähnt, wenn man so die Bilder sieht. Das war ja alles wirklich...
Ja, da sitzen die Kinder.
Ja, genau. Die hatten einfach so alle...
Happening.
Alle Spaß. Happening, genau. Und so hat sich das dann sehr, sehr gut entwickelt. Obwohl sie eben eigentlich nicht miteinander sprechen konnten.
Ich finde es ja ganz interessant. Du hattest ja eben schon rausgearbeitet, Stefan, diesen Zwiespalten im Song oder diese Gegensatz zwischen Hoffnung und Furcht, wo die Hoffnung überwiegt, wie Paul Simon gesagt hat, und diesen politischen Bezug, den es aber eigentlich gar nicht gibt, weil er sagt, eigentlich spielt er keine politischen Lieder, kann er auch gar nicht, sagt er, aber letzten Endes hat es dann doch jeder so ein bisschen so interpretiert, dass dieser Song eben doch eine politische Botschaft hatte. Man konnte ja auch eigentlich gar nicht unpolitisch sein zu dieser Zeit, wenn man nach Südafrika gereist ist, um mit schwarzen Musikern zu musizieren. So naiv wird Paul Simon ja auch nicht gewesen sein, Benjamin.
Nee, ganz so naiv war er nicht. Stefan hat es ja eben schon vorher schon erzählt, dass er auch vorher schon mal, sagen wir mal, Erkundigungen zumindest eingeholt hat und Harry Belafonte hatte ihm ja sehr deutlich gesagt, eigentlich, ja, das kannst du tatsächlich machen, aber sprich mit den Jungs vom ANC vorher. Mhm. Das wäre halt gut. Das hat er dann aber eben nicht getan. Und das wiederum führte dann zu einigen Problemen und einigen Missverständnissen auch. Heute sagt er, es sei ein Fehler damals gewesen, dass er nicht mit denen gesprochen hat, weil er hatte damals auch so ein bisschen Angst, dass sie ihm das verbieten und er deswegen dann auch das Album nicht machen kann natürlich. Ja. Genau. Aber er hat halt eigentlich auch das Ganze anders gesehen, hat das von einer anderen Perspektive betrachtet. Der Musikboykott zum Beispiel oder dieser Kulturboykott, der ja ausgerufen war, der sollte halt eben das Regime im Endeffekt mit in die Knie zwingen, dass halt eben diese Philosophie nicht nach außen getragen wird. Und es gab schon damals ja viele Diskussionen um zum Beispiel diesen Ferienkomplex Sun City in Südafrika. Ja. Ein Luxus-Ferienkomplex, letztlich war es das südafrikanische Las Vegas, wo dann tatsächlich auch Elton John aufgetreten ist.
Linda Ronstadt.
Linda Ronstadt,
die hier auch zu hören ist.
Die hier zu hören ist, Dolly Parton, also wirklich einige große und die haben das nur wegen der Kohle gemacht. Ja. Bei Paul Simon war das eben, er hat von vornherein gesagt, ich möchte, und das ist der andere Blickwinkel, ich möchte die Musiker unterstützen, die dort sind, die schwarzen Musiker, die da arbeiten, denen will ich helfen. Und damit gehe ich ja in keinen Bezug zu dem Regime. Aber das wurde vor allem auch vom ANC anders interpretiert. Später in dem Film unter anderem Under African Skies wird auch ein Interview gezeigt, wo sich der ANC-Vorsitzende und Paul Simon Jahre später nochmal treffen und über diese ganze Situation dann sprechen und dann jeweils ihre Sicht der Dinge darstellen und dann am Ende feststellen, alles klar, wir wollten eigentlich beide das Gleiche, wir wollten nämlich eigentlich nur das Gute. Der eine hat so gemacht, der andere so.
Aber das sieht man mal, dass in so ganz stark polarisierten politischen Umfeldern es immer schwieriger wird, Dinge differenziert zu betrachten. Da muss man halt vorsichtig sein. Ne? Also
das niemand ist genau
würde,
das Problem.
Würde ihm unterstellen, dass er Apartheid unterstützt und so weiter. Und trotzdem unterläuft er diesen Boykott, der ja auch sinnvoll war auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben die schwarzen Musiker dann auch Sachen gesagt, wie ja, er hat uns ja nicht ausgebeutet. Wir haben ja genauso viel von ihm bekommen, wie er von uns.
Ja, nur war dann die Antwort vom ANC, ja, aber du hast mit Menschen gespielt, die keine freien Menschen sind. Es war sehr diffizil. Ich fand ihn ein bisschen blauer, muss ich sagen, weil du darfst auch nicht vergessen, dass dieses Album natürlich nachher auch in Südafrika gespielt wurde. Ja, und dass da, man nennt das heute immer Greenwashing, Ja, ja. In dem wäre es politisches Greenwashing gewesen. Dadurch natürlich die Regierung gezeigt hat, guckt mal, was bei uns möglich ist. Ja, also wir sind gar nicht isoliert. Ja, da kommen große Amerikaner, ja, machen ein Album, ja, und das ist alles ganz toll. Also er war, fand ich, ein bisschen blauäugig. Er war fair, also so viel man weiß. Er hat denen den dreifachen Lohn gezahlt, den amerikanische Studiomusiker bekommen haben. Die haben also, glaube ich, pro Tag $400 bekommen. Wobei, man muss sagen, einige dieser Musiker kannten ihn gar nicht. Also die hätte, ja, er gar nicht unbedingt mit dem Geld locken können. Die kannten ihn gar nicht. Paul Simon. Aber ja, da hat er sie wohl auch durch seine Art überzeugen können. Es ist wirklich on the edge. Im Nachhinein verändert es natürlich, dass das Bild verändert sich. Also insofern war es für mich so auch sehr positiv. Ich glaube natürlich, weil du sagst, er wollte ihnen helfen. Nein, er wollte natürlich ein Album aufnehmen.
Natürlich.
Und ja, da hatten wir am Anfang auch, haben wir natürlich so eine Ähnlichkeit, ich sammle Artefakte ein. Ja, ja. Und die Artefakte, ja, sind halt die Musik. Und dann gehe ich nach New York und dann nehme ich die Artefakte und baue sie so zusammen, so wie ich will. Nicht wie es die Jungs gespielt haben. Also wir werden nachher auch bei Graceland sehen, das waren auch Songs, die hat er aufgenommen, wo er dann auch gesagt hat, nee, ich will den Rest nicht, ich will nur das Schlagzeug haben, das reicht mir. Es ist schon problematisch. Er sammelt Kulturgut ein. Er beutet es nicht aus, weil es ist vorher klar gesagt, um was es geht, aber er sammelt es ein, um es nachher für sich zu gebrauchen. Und wir haben auch bei einigen Songs sind auch keine Autoren, Mitautoren genannt, muss man auch mal sagen, es ist nicht überall. Eigentlich müssten ja bei jedem Song eine ganze Latte mit Autoren genannt sein, die da nicht drauf sind. Es gab ja nachher, muss man sehen, die Proteste auch auf der Tour waren ja auch groß, auch in Südafrika selber, da gab es dann so Be Careful Paul, unser Blut soll nicht umsonst vergossen werden und Yankee Go Home, und auch in Europa, in London gab es Proteste. Er musste quasi bei jeder Pressekonferenz musste er dann irgendwie rechtfertigen und die Geschichte erzählen, warum er das getan hat.
Ja.
Und hatte dann auch Originalsongs dabei, damit die Leute eher in Vorstellung, guck, das sind die Originalsongs und das wollte ich vermitteln. Also es war eine schwere Zeit.
Aber von den Musikern selber ist nicht überliefert, dass sie in irgendeiner Weise ein Problem damit hatten.
Nein, die sind, weiß es nicht, schriftlich nicht. Die Doku ist quasi das, was man heute da so sieht. Und da sind alle, sehen das sehr, sehr positiv und als eine der wichtigsten Schritte in ihrem Leben, die sie getan haben und die wichtigste Verbindung, die sie eingegangen sind.
Es sind ja auch viele von ihnen halt eben später, 2011 zum Beispiel bei der 25-Jahre-Tour wieder mit dabei gewesen, die er dann mitgenommen hat. Und was zum Beispiel eben dieses, er nimmt Sachen auf oder lässt Sachen aufnehmen, nimmt die mit nach New York und bastelt dann da dran und gibt auch keine Credits. Das ist nun, muss man auch sagen, für Paul Simon gar nicht unüblich. Das hat er ja auch mit amerikanischen und britischen Songwritern gemacht. Also der war immer sehr, sehr strikt.
Aber hier ist das Thema sensibler.
Aber hier ist das Thema sensibler, natürlich, genau. Was ich noch ganz interessant fand, Peter Gabriel hat ja mit Biko das Thema auch aufgegriffen. Er sagte mal ganz schön irgendwie, dass Paul Simon einfach dadurch gezeigt hat, dass Afrika nicht nur Fliegen sind, die um Kinder kreisen. Das ist auch wichtig. Also
er hat Südafrika auf die Landkarte zurückgebracht in einem ganz anderen Kontext, als die meisten Menschen es jeden Tag in
anders
den Nachrichten
sehen.
Anders
als die Bilder, die wir rund um Live Aid gesehen haben. Ja. Wir haben eine gewisse Lebensfreude gesehen und da muss ich auch sagen, die südafrikanische Musik ist ja per se immer politisch. Also auch gerade Township Jive, das, was da passiert ist. Weil es ist ja eine Reaktion auf das, was ich erfahre, auf die Repression, die ich erfahre und wie ich darauf reagiere, indem ich sage, nein, ich lasse mich nicht unterdrücken. Ich behalte meine Lebensfreude. Es muss nicht immer der politische Song sein, die politischen Lyrics. Es kann natürlich auch der Ausdruck sein, die ich gegenüber einem Regime repräsentiere. Ziehe mich nicht zurück. Ich lasse mich von euch nicht unterdrücken. Ich behalte meine Freude. Und insofern ist das schon richtig, was Peter Gabriel gesagt hat. Er hat ein anderes Bild mal wieder gezeigt, das auch so existent war. Also neben den ganzen Repressalien, muss man sagen, aber...
Und noch ein letzter Punkt. Du hattest es eben im Intro schon, hast von Weltmusik gesprochen. Und da hat es zum Beispiel, finde ich, auch wieder Paul Simon sehr, sehr gut geschafft. Ähnlich wie, wir hatten es letztens bei Buena Vista Social Club von, dass das eigentlich gar nicht mehr das, was wir so als Weltmusik so manchmal auch ein bisschen abwertend
oder hochnäsig
sagen, dass das gar nicht als solches gewertet wird, sondern es ist Popmusik.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR1.
Das ist eine der Meisterleistungen von Paul Simon und den beteiligten Musikern aus den USA und Südafrika. die traditionellen Musikstile aus beiden Welten miteinander zu verschmelzen. In Graceland beschreibt Paul Simon eine Art Pilgerfahrt an das Grab von Elvis, auf dessen Anwesen Graceland in Memphis. In den USA hätte das auch eine Country-Ballade werden können. So ist es eine multikulturelle und letztlich spirituelle Auseinandersetzung mit der ewigen Frage, woher komme ich und wo gehe ich hin geworden? Graceland. Muss man unweigerlich mitsingen an der Stelle. Der Mississippi Delta shining like a national guitar. Das ist so,
es gibt keine Gründe,
so ein schönes Bild.
Ja, es ist wirklich die Stimme von ihm. Sie ist nicht so jung, immer so bübig, so. Ja. Das ist einfach ganz toll.
Ja. Ja, sie ist aber trotzdem auch nicht glatt, ne?
Ja, das ist halt, auch ein Country-Sänger könnte das singen, aber es würde nie so glänzend klingen. Ja. Ich kann es nicht erklären. Du siehst ja dieses Mississippi Delta vor dir.
Graceland, Titelstück und die zweite Single aus dem Album. Ja. Grammy ausgezeichnet und in vielen besten Listen der besten Songs aller Zeiten aufgenommene Nummer, die auch heute noch im Radio rauf und runter läuft. Und das, obwohl sie eher, du hast es gerade schon gesagt, Benjamin, außergewöhnlich klingt. Und ist das auch so eine Anomalie des Albums? Du als Musikplaner im Radio, was sagst du dazu?
Ja, es ist eben einfach diese, also jetzt der Song speziell, aber das ganze Album, finde ich, das klingt außergewöhnlich genug, um sich abzuheben.
Ja. Ja?
Also auch wenn man das so nebenbei hört, man hört, da ist irgendwie ein bisschen was anderes, aber trotzdem genauso vertraut. Also man kann auch dem Rhythmus folgen, man muss da nicht zählen, sondern man kann einfach so ein bisschen tanzen, ein bisschen mitschnippen, ein bisschen mitpfeifen. Und vor allem, man ahnt trotzdem, dessen, dass er halt eben auch verschiedene Melodien da mit auf verschiedenen Melodien spielt, trotz dessen ahnt man den nächsten Akkord. Und das ist ja auch immer so dieses, dass du weißt, was da kommt. Das schafft er trotzdem. Und das macht es dann aus.
Ja, aber hier ahnen wir ja nicht den nächsten Akkord. Den hat ja nicht mal Paul Simon geahnt.
Das ist richtig.
Erzähl uns das. Was?
Ja, ich fange einfach mal vorne an, weil wir haben ja schon drüber. Was hat Graceland mit Südafrika zu tun? Also das ist ja die Frage aller Fragen. Und es war einfach so, diese Zeile ging ihm wohl schon die ganze Zeit im Kopf. Weil Graceland, das hat er ja dauernd im Kopf gehabt. Und es lag auch ein bisschen daran, ich hatte es schon erwähnt, weil er seinen Kompositionsstil völlig umdrehen musste. Normalerweise bestand er daraus, er hat eine Gitarre, er hat eine Lyrics gehabt und hat dann die Lyrics, eine Melodie gebildet und die Akkorde dazu gesucht. Hier hat er dann ganz rhythmische Vorgaben gehabt und musste versuchen, Texte in diese verschiedenen Rhythmiken, sie sind jetzt nicht überkompliziert. Also südafrikanische Musik ist jetzt nicht so perkussiv getrieben wie andere afrikanische Musikarten. Sie ist ja mehr Gitarre, Bass, Schlagzeug. Sie hat schon so einen westlichen Touch. Aber sie ist schon, wenn man den Bass hört hier bei Graceland, was da passiert. Und da musst du erstmal eine Melodie finden, die Rhythmik. Also es hat sich umgedreht. Er musste seine ganzen Melodien und Texte auf diese Rhythmik anpassen. Und da hat er halt als Zeile, wie das ist, wir kennen es ja von den Beatles und Paul McCartney, ja, Scramble Eggs, ja, als Platzhalter für Yesterday. Das sage ich jetzt mal an dieser Stelle. Schöne Grüße an Katharina. Ich bin da auch.
Ich bin jetzt sprachlos.
Ja, natürlich.
Verblüfft.
Natürlich. Und so war das ein Platzhalter für ihn. Und er hat nie da gedacht, dass der Text sich nachher irgendwie in irgendeiner Weise um Graceland dreht. Aber es hat ihm dann so gut gefallen. Und der Plattenfirma, allen hat das gut gefallen, diese Textzeile. Und dann fiel ihm einfach ein, ja, das ist schön, ich singe jetzt über Graceland, aber ich war in meinem ganzen Leben noch nie in Graceland, noch nie an dieser mythischen Stelle da, wo Elvis...
Das Santiago der Popmusik oder der Rockmusik.
Ja, muss man so sagen. Und dann beschloss er einfach, okay, dann fahre ich da mal hin. Und er fuhr hin von Louisiana nach Memphis, sind knapp 600 Meilen. Mhm. Im Text steht nicht lange, wie er gebraucht hat, aber ich habe mal bei Google Maps geguckt. Die Strecke dauert 6 Stunden 42 Minuten. Im Song habe ich den Eindruck, er fährt 2 Wochen, aber die Strecke ist doch nicht ganz so lang. Und das hat er beschlossen und er fuhr wohl mit seinem 9-jährigen Sohn Harper aus der Ehe mit Peggy Harper, das war seine erste Ehe. Und dann ging es über die Route Highway 61, er singt ja von dem Highway, der dem Fluss folgt, also dem Mississippi folgt. Das ist alles so angegeben, aber es ist dann, nachdem er doch die Felder des amerikanischen Bürgerkriegs erwähnt, weil wenn man mal guckt auf der Karte, diese Highway 61, da ist nicht viel. Also da ist viel freie Landschaft ja, und ja. Das sind diese Felder des amerikanischen Bürgerkriegs. Das sind so Bilder, die er für sich da bildet. Und dann ist es natürlich, dieser Song geht dann weg von einem Reisebericht, Leute, ist diese erste Zeile nicht die geilste Zeile, die es gibt? The Mississippi Delta is shining like the national guitar. Es gibt, also, weil du sagst im Radio, das ist ein Ding, genau deshalb läuft das Ding im Radio, weil jeder, aber auch jeder diese Zeile mitsingen kann und sofort diese glitzernden Wasserflächen vor sich hat. Also National Guitar ist eine Dobro, also eine Metallgitarre.
Man kann die auf dem Brothers in Arms Album sehen und sieht, wie sie leuchtet. Ja.
Und das ist Wahnsinn. Aber ich bin jetzt kurz... und es wandelt sich dann dieses Ganze, du hast schon erwähnt, so eine Art Pilgerreise. Ja. Ja, also es geht weg von diesem von den Orten hin zu Sachen wie Poor Boys and Pilgrims with Families. Es tauchen auch plötzlich noch weitere Mitfahrer auf, die bei ihm im Auto sind, nämlich Ghosts, also irgendwelche Geister der Vergangenheit, die da sitzen. Toll. Er arbeitet auch natürlich seine Beziehung auf. Ja, das ist ja auch klar. Und es kommt auch immer wieder vor, das ist ganz wichtig, weil du es gesagt hast, das Ziel auch. Wir haben dieses Herzlich Willkommen in Graceland. Also ihr seid Herzlich Willkommen in Graceland, einer der Textteile, die er auch immer wieder hat. Und da hast du dann auch diesen Aspekt von Grace, also wo wir mal weggehen müssen von Elvis, sondern auf die Bedeutung von Grace, also Gnade, auch wo wir wieder dann eine Beziehung haben zu Südafrika, dieser Erlösungsgedanke, spirituelle. Vielleicht so ein Erlösergedanken. Er unternimmt die Reise, um nachher sich von dem allen befreit zu haben, was ihn da bedrückt. Wenn er dann endlich Elvis Presleys Anwesen in Memphis erreicht. Und das ist auch dann für ihn vielleicht so der Ort der Heilung und Selbstfindung. Also diese Reise verwandelt sich wirklich in was Hochspirituelles. Voll. Und hat natürlich diese unglaublich schönen Bilder im Text drin. Zum Beispiel nachher, wenn er dann seine Beziehung abarbeitet, dieses She said, losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow. Also eine Liebe zu verlieren ist wie ein Fenster im Herzen. Plötzlich sieht jeder, dass du auseinandergerissen bist und jeder weiß, wo der Wind herweht. Ich finde, das ist eine so schöne Beschreibung für Herzschmerz, dass du bist durchsichtig. Jeder merkt dir an, du bist am Ende. Und dann wird es nachher noch skurril mit diesem Girl in New York City calls herself a human trampoline. Also dieses Mädchen, sie fällt, sie fliegt, sie wird hin und her geworfen. Das ist für ihn auch so eine Metapher für Leben oder für sein Leben. Man fällt und sie ist kein lebendes Trampolin, sondern ihr Leben besteht aus Hinfallen, auf geschubst werden, auf wieder zurückkommen. Das alles will er mit diesem und das ist natürlich auch wieder verbunden mit Craig. Mit Graceland, mit Würde, mit Leben, mit dem Leben verbunden sein. Und was dann wichtig ist, und dann kommen wir jetzt mal zum Musikalischen, dieser Song, den er in dem Jam hatte, hatte einen bestimmten Drum-Groove und den wollte er unbedingt haben. Und wir hören mal ganz kurz rein in eine Version, da hören wir den Bass, wir hören die Gitarre und wir hören das Schlagzeug, das dann später reinkommt. Gitarre typisch für diesen südafrikanischen Stil. Immer so kleine Melodiefetzen.
Kleine Licks da.
Ja. Sehr amerikanisch. Du hast dieses Slapback-Echo, das du vom Rock'n'Roll her kennst. Das ist alles. Und hinter kommt läuft jetzt der Groove. Ja, den wollte er haben. Das war der Groove, den er unbedingt haben wollte, weil ihn dieser Groove spontan so an Sun Records, an die 50er, an die 60er, an Elvis, an Rock'n'Roll erinnert hat. Und das ist für ihn eine große Zeit gewesen. Also da war er ein riesen Fan davon und wollte ihn halt nur benutzen. Er hat dann hinterher, was ich sehr schön fand, weil wir es ja auch gut gehört haben, da kommt noch ein bisschen dazu, Gesang und so. Aber er nannte es Beautiful Emptiness. Und ich finde, das trifft das richtig gut. Es ist nicht nur Layback, sondern was haben wir hier? Platten gehabt, die Schichten auf Schichten auf Schichten auf Schichten hatten. Und hier ist es wirklich sehr, 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 sehr simpel. Und wir hatten eben den Trump-Groove gehört und er sagte, okay, das hat was mit Elvis zu tun und es hat auch was mit Johnny Cash zu tun. Und ich habe einfach mal reingegriffen und mal den Trump-Sound von Johnny Cash in Folsom Prison Blues genommen. Das ist genau der Sound. Ich ist schneller natürlich, ja. Also es ist halt Johnny Cash, aber und dann hatte er sofort diesen Flash. Das ist genau das was ich haben will. Ja. Ja? Und das zieht es natürlich unheimlich in dieses Amerikanische rein. Ja, ja, weil wir gesagt haben, diesen Mix, was ist der Mix? Da drauf natürlich dieses, diese typischen südafrikanischen Sachen. Wir haben eben schon diese Gitarre gehört, aber was auch vorkommt, ist natürlich so eine Pedal-Steel-Gitarre. Pedal-Steel-Gitarre, denken wir, oh, das ist doch Country. Nein, es ist sehr südafrikanisch, die Pedal-Steel. Und die klingt auf dem Album so. Na, Wein, so. Aber wir hören das Slapback-Echo, also dieses kurze Echo, das so typisch für den Rock'n'Roll ist, es glänzt, es scheint. Und dann hören wir einfach mal, wenn die zwei Gitarren zusammenkommen, wie der Teil dann klingt. Du hörst, eben hatten wir die einen, jetzt haben wir die Dings dazu. Aber ihr hört schon mal einfach nur auf den Bass, weil das einfach ein geiler Bass ist. Und dann natürlich, um noch mehr Verbindung zu dem zu bekommen, was ihn inspiriert hat, nämlich die 50er, 60er, die Zeit, die er toll fand, das Rock'n'Roll, das Country-Roll, Country-Rock'n'Roll, kann man das sagen? Die Everly Brothers. Großer Fan bei Simon Garfunkel von den Everly Brothers gewesen, schon immer. Also waren Riesenidole und er hat sie dann dazu gebracht, tatsächlich mitzusingen beim Refrain. Sie hatten Schwierigkeiten, weil die Rhythmik war vertrackt und es war viel Text für wenig Noten. Aber sie haben es dann auch geschafft und klangen so.
Schön.
Schön.
Ja. My traveling companions are ghosts and empty sockets. I'm looking at ghosts and empties. We all will be received in Graceland.
Ich glaube, das sind Emily's ein bisschen schwer gefallen, aber ja, das war
was
halt
für eine irre Verbindung von Musikstilen und Einflüssen. Toll.
Es ist bei Graceland wirklich, es ist ja am Anfang nur dieses Rudiment, nur dieser Schlagzeuggroove eigentlich da. Der Rest haben sie dann, es war ja Ray Peary, Bakiti Kumalo und Isaac Mjali an den Drums und Bakiti Kumalo am Bass und Ray Peary an der Gitarre. Das war ja im Prinzip, hat sich herauskristallisiert nachher so als die zentrale. War das die Band? Ja, es war die Band dieses Albums. Mit denen hat er in New York gespielt und die haben dann die anderen Sachen in Sessions draufgespielt. Haben natürlich einen südafrikanischen Einfluss, aber er ist super, super gemischt mit diesen Country-Rock'n'Roll-Elementen, mit dem ganzen Spirit. Und das bei diesen tollen Texten, also man könnte eine Textanalyse, es ist so schön, was er da singt. So schön. haben wir keine Zeit dafür. Und das macht dieses Graceland einfach zu einem wahnsinnig tollen Song.
Mit den Texten wirst du in den USA zum Beispiel oder in Großbritannien erfolgreich sein, ne? Weil die Leute das halt direkt verstehen. Aber hier in Deutschland zum Beispiel wirst du da viele gehabt haben, die einfach nur Graceland gehört haben. Die wussten vielleicht, was Graceland ist, ja, oder die haben vielleicht verstanden irgendwie, dass da irgendwie eine Frau ist mit Diamanten an der Schuhsohle. Aber ansonsten haben die kaum was von diesen Texten verstanden. Und trotzdem glitzern diese Songs so schön. Und trotzdem weißt du, ohne zu wissen, worüber der da singt, was das mit dir macht und wo es hingeht. Und das
ich habe am Anfang auch nicht gehört. Am Anfang hatte ich dieses Mississippi Delta. Ich sah übrigens immer einen Flieger, der über dieses Delta fliegt und dann unten diese kleinen Seen. Ja. Das war immer mein Bild, das ich hatte. Und ich habe das Window to Your Heart. Das war so ein Text, halt die zwei Texte habe ich immer mitgesungen, weil es dieses Bild, Window to Your Heart, so ein Fenster im Herzen zu haben, wo du alles siehst, das fand ich ganz toll. Aber ich glaube, und darum hat er auch Graceland diese Titelzeile natürlich endgültig behalten, weil er auch gecheckt hat, das ist einfach geil, das ist griffig.
Jeder hat ein Bild sofort vor Augen.
Meine lieben amerikanischen Fans können auch damit was anfangen. Er singt nicht Johannesburg, sondern Graceland. Das ist ein Bild in den USA.
Gut, Johannesburg hätte da auch nicht auf den Takt gepasst.
Er hat es reingequetscht.
Wir weichen jetzt nochmal aus gutem Grund von der Albumreihenfolge ab. Den ersten Song, den Paul Simon mit dem Vokalensemble Ladysmith Black Mambazo aufgenommen hat, ist Homeless. Und die Reise ging von Ladysmith, ein Ort in Südafrika nahe der Küste des Indischen Ozeans, nach London. Stefan hat es schon erwähnt, in die Abbey Road Studios und von dort später dann nach New York. Aber dazu später, wie gesagt, hier ist erstmal Homeless. Wir gehen mal mitten rein, dann hört man auch Paul Simon.
Das ist ein Swing.
Somebody say, hello, 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 somebody say.
please. Somebody cry, why, why? Somebody's here. Somebody sing,
hello, hello, hello.
Somebody say, somebody cry, why? Somebody say,
hit your mama. Hit your mama.
Homeless, Paul Simon zusammen mit Ladysmith Black Mambazo. Wunderschönes A Cappella-Stück und wieder eine spannende Geschichte, wie diese Zusammenarbeit überhaupt entstanden ist, Benjamin.
Das war alles gar nicht so einfach. Paul Simon hat das Stück, der hat das ja in den USA schon geschrieben und wurde vorher schon bekannt gemacht mit eben der Gruppe Ladysmith Black Mambazo. Ende der 60er haben die sich tatsächlich schon gegründet und waren auch in Südafrika ziemlich erfolgreich schon. Waren damals auch, ich glaube Anfang der 70er wiederum, auf Tour in Europa, unter anderem auch in Köln. Und jedenfalls, Paul Simon, der hat nach all den politischen Diskussionen, er war ja schon wieder zurück in New York, wollte er eben nicht nochmal nach Südafrika reisen. Er wollte aber eben diese Gruppe auf dem Album haben und hat ihnen dann eine Kassette geschickt mit einem Demo. Textlich war das im Endeffekt nur das Wort Homeless, was er da drauf hatte, und hat ihnen ansonsten aber gesagt, macht ihr damit, was ihr wollt. Hört euch das an, schaut, ihr könnt alles verändern. Und so haben sie es dann letztlich auch gemacht. Also sie haben sich das dann genommen und haben dann damit rumprobiert und haben ihm dann das Ergebnis zurückgeschickt. Er war dann zufrieden und hat er sie eben entsprechend in die Abbey Road Studios eingeladen, um es da dann aufzunehmen. Und diese Aufnahmen waren wieder etwas schwierig. Da stellte sich wieder das Problem dar, dass halt eben verschiedene Möglichkeiten der Aufnahmen sind. Einmal dieses ganz strikte nach Produktionsplan und so weiter, eine Spur nach der anderen und so. Während eben diese Gruppe auch wieder sehr gerne damit sehr schnell gearbeitet hat, alles zusammen aufgenommen hat. Und dann kamen die dahin und hatten dann den ersten Tag. Und ich meine, die Abbey Road Studios, die werden auch Paul Simon durchaus gekostet haben, so ist das nicht. Ja. Also das zahlt man nicht einfach mal so ganz aus der Portokasse. Aber der erste Tag war letztlich verschenkt, weil er hörte nicht das, was er hören wollte. Sie kamen nicht zurecht, sie haben sich auch nicht so richtig wohlgefühlt, haben gedacht, okay, der macht jetzt dann doch wieder irgendwie seinen Kram. Aber also das fand nicht so richtig zusammen. Und dann hat aber die Gruppe später dann, so heißt es, nach dem Abendessen im Hotel, haben sie sich dann eben nochmal zusammengefunden und haben da dann nochmal geprobt, ohne Paul Simon, bis in die tiefe Nacht rein. Und am nächsten Tag sind sie dann wieder ins Studio gegangen, haben sich ja wieder alle getroffen und haben ihm dann präsentiert, was sie da so gemacht haben. Und ja, dann hat er gesagt, ja, alles klar, so nehmen wir das auf, 2 Takes, das ganze Ding war im Kasten und damit war es dann wieder erledigt. Auch da war das einfach wieder so ein, sie mussten zusammenkommen, sie mussten sich kurz kennenlernen, wissen, wie sie arbeiten und dann hat es eben funktioniert.
Ja, ist ja auch ein riesen Kulturschock. Da kommst du aus Südafrika, einfach plötzlich stehst du in Abbey Roads, hast diese Aufnahmetechnik nicht im Kopf und ja. Paul Simon steht eben, das ist, als ihr in New York eingeladen worden hat, gibt es ja auch die Geschichten, dass sie sich gewundert haben, dass plötzlich weiße Chauffeure sie zum Hotel fahren und sie fragten sich, wann der Central Park für Schwarze geöffnet wäre. Also das muss, darf man dabei auch nicht vergessen.
Nein,
es war eine schon auch musikalisch und aber auch gesellschaftlich und eine ganz neue Welt,
absolut,
die sie kennengelernt haben.
Also das war jetzt auch nicht despektierlich.
Nein, aber einfach nur um diese Verwirrung.
Man muss sich, also ich glaube ehrlich gesagt, egal welcher Musiker, der mit Paul Simon zusammenarbeitet und seiner Akribie, da werden wahrscheinlich einige mal eine Nacht geprobt haben vorher.
Ja.
Und für sie war es ja noch krasser.
Ja. Ja,
also diese, wie du schon sagst, mit dem Kulturschock im Hintergrund und dieser...
Und jetzt stellt euch mal vor, keine Ahnung, Katharina sollte irgendwas in den Abbey Road Studios aufnehmen. Die wäre auch nervös, weil also
die probt nachts. Die probt
ja, das stimmt.
Bis zum Abend, das kann ich euch sagen. Aber lassen wir das Thema. Ah, herrlich. Die 4. Single aus Graceland war Diamonds on the Soles of Her Shoes, produziert wieder zusammen mit den Sängern von Ladysmith Black Mambazo. Tja, und hier kommt das Intro von Diamonds on the Soles of Her Shoes.
Awa, 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 try it like a leg on John.
Awa, awa,
God is in so in his anam cha.
Awa, awa,
Sibona, Gwenze, Gaganja.
Awa, awa,
Amandumbazane,
Ayas. She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket. Empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes.
Ich hatte immer gedacht, ganz ehrlich, als ich den Diamonds, dachte ich, okay, Afrika, das hat was mit Diamantenausbeutung zu tun.
Ja, genau.
Und das ist so eine, die arbeitet in Minen und wenn sie rausgeht, nimmt sie die Diamanten mit unter ihren Füßen, um sie zu stehlen.
Aber nein.
Und das war so mein, also mein erstes
ja. Ja, kann
Bild,
ich gut nachvollziehen,
ich hatte.
Ja.
Und dabei ist es das krasse Gegenteil.
Ja,
ist,
genau, ja, kommen wir gleich zu. Ich wollte noch erzählen, das Intro ist ja a cappella, wunderschön wieder gesungen. Und dann kommt aber doch noch das volle Besteck.
Und dieser Groove. Das ja. ist
auch überhaupt sämtliche Drum-Einsätze.
Ja, sind so überraschend dann, da sind wir schön. Dann auch von der Rhythmik her, ja. ich sage es ja auch jetzt im Maganga, so nennt sich ja der Stil. Oder Township Jive. Ja.
People say she's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, you've taken me for granted because I believe.
Neben den Ladysmith Black Mambazo ist ja auch der eingangs erwähnte Yosundur zu hören. Die Nummer aber ursprünglich gar nicht fürs Album eingeplant, wurde dann aber nach eigenem Bekunden von Paul Simon selbst zur größten musikalischen oder einer der größten musikalischen Leistungen von ihm überhaupt, Benjamin.
Ja, hier hört man eigentlich ganz schön tatsächlich einfach, wie dieses Album entstanden ist. Dass es eigentlich ein ganz großer Jam-Prozess war. Der Song ist anfangs eigentlich reine Improvisation. Die Basslinie, die steht. Und dann steigen die anderen so nach und nach ein. Und was den Text angeht, es geht ja vor allem darum, dass Paul Simon in dem Fall eine sehr unabhängige Frau beschreibt. Wir hatten es ja eben schon davon, es ist eben nicht die Minenarbeiterin, sondern eine sehr unabhängige Frau, die reich genug ist und die sich im Endeffekt macht, was sie möchte, so gesehen. Und das erzählt er da. Allerdings, und das ist das Interessante, auch da ging es wieder darum eigentlich, dass er einen Text brauchte, der zu dem Beat passte und zu dem Song passte und zu der Melodie passte. Mhm. Und das kam dann letztlich dabei raus. Und er singt dann später auch noch, also wortwörtlich, naja, wer glaubt denn schon eigentlich zu wissen, was ich hier singe? Ich selber weiß ja noch nicht mal, was ich hier singe. Also warum wollt ihr wissen, was ich hier singe? So nach dem genau. Motto. Aber nichtsdestotrotz erzählt es halt eben diese kleine Geschichte von der Frau, die halt eben unabhängig ist. Und das ist zu dieser Zeit und dann auch noch in Südafrika eher selten.
Ja, das ist ja auch, was da der Chor einstimmt, glaube ich. Ne? Also sie muss sich von niemandem was sagen lassen. Das singen sie dann auf ihrer Sprache. Ne?
Genau.
Der größte Hit auf Graceland war der Opener der B-Seite des Original-Vinyls You Can Call Me L, Platz 4 in UK.
A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away my well-lit door. Just a beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore.
Ja, da auch zu ackern, ne? Was die Silbenzahl angeht und auf die Takte. Mein lieber Mann. Aber es hört sich fluffig an. Das ist die Kunst dabei. Ne? You Can Call Me Al. Stefan hat mir in der Vorbereitung geschrieben. Und wenn ihr wollt, würde ich bei You Can Call Me Al auch gerne erklären, warum das ein Jahrhundert-Bass-Song ist, was nicht nur an dem Zwei-Takte-Break liegt. Eigentlich ist das ganze Album ein Bass-Meilenstein.
Ja. Ja. Also ich habe euch ja schon darauf hingewiesen, vorhin bei Graceland mal den Bass anzuhören, wie fluffig der ist. Es ist Bakiti Kumalo. Also er spielt auf 5 Tracks, glaube ich, den Bass auf diesem Album. Und er spielt diesen typischen Offbeat-Fluffy-Bass, den wir aus dem Mbaganga-Stil her kennen. Dieser südafrikanische Musikstil ist es. Wir müssen kurz mal vorwegschicken, dass der Song You Can Call Me L wurde komplett in den Hit Factory Studios in New York aufgenommen. Also wir haben da eine ganz andere Situation als vorher. Du hast Adrian Belew auch, der, den wir kennen aus anderen musikalischen Zusammenhängen, der auch Sinti-Bläser gespielt hat und all sowas. Es ist schon eine ganz andere Aufnahme. Auch der Bläsersatz, den wir so bei den anderen Songs nie gehört haben, der ihn auch sehr poppig macht, die ganze Zeit. Aber ich will ja über den Bass reden. Ja? Warum ist das so schön? Weil er so viele tolle Figuren benutzt und so viele verschiedene Spielarten. Und weil dieser Bass so wunderschön ist und weil er einen fretless Bass benutzt, der dafür sorgt, dass diese ganzen Basstöne singen und schwingen. Und
fretless bedeutet, er hat keine Buntstäbchen.
Ne? Das heißt, du verrutscht mit dem Finger nur ein bisschen und der Ton verändert sich.
Wie
du
auf kannst Kontrabass. So,
oder Geiger hat ja auch keine Buntstäbchen, genau. Da kann man ein bisschen was an. Man kann diese ganzen Töne ineinander ziehen. Und bevor wir uns jetzt mal über die einzelnen Bassfiguren dann, ja, Machen wir einen Break. Der ist am bekanntesten. War so, dass im Prinzip Entstehung Bakiti Kumalo hatte den Song gehört und hat irgendwie gedacht, oh, da ist ja noch eine Stelle. Und er hatte an dem Tag Geburtstag und sagte, hey, Paule, Kumpel, was hältst du davon? Ich habe heute Geburtstag. Ich würde gerne was in diese leere Stelle reinspielen. Und dann sagt Paul, ja, mach ruhig. Ja, und er spielte eine zweitaktige Figur. Und der Tontechniker kam auf die Idee, ja, das ist schön, aber ich habe eine Idee. Und er drehte quasi das Band um und wiederholte diese Figur, indem er sie in der zweiten Hälfte spiegelverkehrt spielte. Also die erste Figur ist original gespielt, die ersten zwei Takte, die zweiten zwei Takte sind vom Band rückwärts gespielt. Und das gibt diesen ganz komischen Sound. Und jetzt hören wir sie uns auch mal an. Original, rückwärts.
Und dann geht es, aber das Fantastische daran ist, dass das so organisch wieder in den Groove überleitet, in den eigentlichen, ne?
Ja.
Niemand hat es jemals live spielen können.
Doch, er hat es dann geschafft. Aber es war natürlich eine Herausforderung. Aber das ist vielen, vielen Leuten, die im Studio was machen, fragen sich dann, wie soll ich das jemals in meinem Leben live spielen? Aber es gibt ja auch dann die Live-DVD, die Aufnahmen, wo man sieht, dass er das sehr, sehr, sehr gut hinbekommt. Aber die Idee ist einfach verrückt und sie funktioniert.
Weil der Ton ja auch andersrum klingt, wenn man ihn rückwärts abspielt.
Ja, aber es ist ja nicht so, dass er die erste Hälfte eingespielt hat, damit sie rückwärts perfekt klingt. Also ja, ich möchte meine Freunde, die Beatles, da bemühen, die da ja sehr engagiert waren, das zu tun. Aber hier war es einfach die Idee, damit zu experimentieren. Er hatte diese Figur und dann haben sie sich gedacht, machen wir das. Hören wir sie nochmal, können wir sie nochmal hören?
Geil.
Und das ist natürlich, die Leute, die das damals gehört haben, sagen, wie macht man denn das? Das kann man gar nicht spielen, das ist ja unglaublich. Und allein deswegen, wegen diesem Break, ist dieses Album ein Bass-Mörder-Album. Ja. Aber wir wollen ja ein bisschen mehr. Es gibt, wie feiner die Figuren spielen. Und jetzt hören wir uns mal das Intro an. Ich habe es nicht die Original, weil es schwer zu trennen gewesen. Bisschen mit dem Metronom, damit wir wissen, wo wir sind. Das Ganze ist mit den Fingerkuppen gespielt im Intro. Mhm. Und dann kommt er zur Strophe, dieselbe Figur, aber dann gibt es Slap, also mit dem Daumen auf die Saiten geschlagen. Auch sehr schöne Technik. Er muss dann teilweise, also wenn ich das richtig beurteilen kann, auch mit dem Daumen hoch auf die E-Seite, also auf die tiefste Seite wieder hochziehen. Er macht so eine komische Zwischenfigur. Nicht so einfach zu spielen. Selbe Figur, klingt aber dadurch, dass es slappt, ganz anders, eine ganz andere Dynamik. Mit dem Daumen auf die Seiten. Das hat ist schon funky, ja? Aber es ist nicht funky, weil es geht, wir haben ja gelernt, in vielen, vielen Meilensteinen, Funk bedeutet, wir müssen auf die Eins.
Ja.
Und hier geht es halt im Grunde um den ursprüngliche Rhythmus des Emba Ganga. Und das ist die 2 und die 4 und. Das ergibt diesen Offbeat. Wir haben ja auch bei den Gitarren dieses permanente. Und hier ist es, der Rhythmus geht eindeutig auf die 2 und auf die 4 und darum hast du auch diesen Offbeat-Groove. Wenn wir jetzt nochmal kurz reinhören, in dasselbe nochmal. Ja, du fängst automatisch an zu hüpfen. Das ist der Grundgroove dieses ganzen Beates. Sehr schön, wir haben es eben mitgemacht, dieses Aum. Du glaubst, es wären nur Vocals, ist es natürlich nicht Vocals. Wir haben einen Fretless Bass und deshalb wird das Ganze auch unterstützt vom Bass. Unterstützt vom Bass, an den du aber so am ersten Blick gar nicht raushörst, aber es ist einfach schön gemacht. Es gibt dann im Prinzip die Rhythmik in der Strophe ist dieselbe, es ist eine veränderte, wieder eine neue Bassfigur, ich habe es jetzt mal rausgelassen, weil wenn wir auf das Plattencover gucken, steht Paul Simon Bass da steht. Da steht Paul Simon als Bassist. Was macht denn Paul da als Bassist? Ja, er ist natürlich sehr stark im Country, der amerikanischen Musik verhaftet und spielt eine Figur, die wir eigentlich vom Country kennen, so ein Picking-Bass. Hören wir uns mal an. Ja, und das ist einfach nicht ganz so schwer, muss man sagen, aber es ist rhythmisch so in seiner, wie es verwebt ist miteinander, wie es aufgebaut ist, ist das einfach einer der großen Bass-Songs. Also ich glaube, jeder Basser hat mal You Can Call Me Al. Es wird ja auch unterstützt, wir werden drauf nochmal aufs Video zu sprechen kommen, weil Paul Simon im Video ja auch den großen Bass umhängen hat und mir klar macht, okay, hier geht es um Bass, aber selbst natürlich nichts davon spielen
kann. Benjamin, warum sollen wir Paul Simon denn jetzt eigentlich plötzlich Al nennen?
Weil es besser klingt als Paul.
Nee, das war sozusagen ein Hit-Verhörer vor dem Hit. Also quasi die Agathe Bauer von Paul Simon. Aber von Anfang. Also Paul Simon und seine damalige Frau, die hatten wir eben schon, Peggy Harper. Die beiden hatten Anfang der 70er eine Party organisiert in New York. Und unter anderem war dazu dann auch über einen Freund eingeladen, eben der französische Komponist Pierre Boulez. Und dieser gute Mann, der hat einfach ihre Namen falsch verstanden. Also er sprach halt Französisch und er hat halt gedacht, Paul hieße Al und seine Frau Peggy hieße Betty. Das hat sich Paul Simon irgendwie gemerkt und dann 15 Jahre später in diesen Song gepackt. You can call me Al. Mehr ist da nicht dahinter.
Ja, das heißt, mehr ist nicht dahinter. Ich finde das großartig und das zeigt, weil wir es immer wieder haben, wo Paul Simon seine
Inspiration
ist. Ja. Was der da aus dem Köcher zieht.
Ja.
Das ist, und es ist einfach so die Zeile des Songs, You Can Call Me Al, eine so simple Geschichte und jeder singt You Can Call Me Al.
Ja. Und keiner weiß, was er da wiederum,
nein, es ist warum aber
er
wurscht.
Das singt, aber es ist ganz egal, genau.
Lassen wir den Text mal sein.
Ja, also letztlich, auch. Er sagt selber, ne, es geht um einen Mann in der Midlife-Crisis sozusagen, der nicht genau weiß, wo er
sein Ei hinlegen soll.
Aber was glaubt ihr denn, dass ihr den Text versteht?
Ja, genau.
Wo ich ihn nicht mal verstehe. Ja.
Genau. Stefan, in der Vorbereitung zu dieser Folge hast du auch geschrieben, dass die Videos damals zur Hochzeit von MTV sicherlich zum Erfolg beigetragen haben. Bei Call Me Al gab es zwar gleich zwei verschiedene Videos, von denen aber nur eins im Gedächtnis geblieben ist.
Ja, also alle Videos, die zu dem Album rauskamen, waren klasse und haben voll in diese MTV-Ästhetik. Das war schnell, das war bunt, das war viel. Aber You Can Call Me Al war natürlich das Hammer-Video. Ich glaube, das kennt auch irgendwie jeder von euch da draußen noch.
Also das, was dann letzten Endes.
Ja, das erste Mal im Prinzip, wir haben drüber geredet, sollte was mit Saturday Night Live sein. Da ging es wohl, sollte der Song als Monolog vorgetragen werden, eher auf dem Videomonitor zu sehen. Und das hat ihm irgendwie nicht so gepasst. Gott sei Dank hat es ihm nicht gepasst, weil dann kam einfach die neue Idee und die kennen wir. Ich beschreibe es, es gibt diesen Raum, wo so eine simple Tür ist, so ein Eingang ohne Tür und dann kommt Paul Simon, Chevy Chase, da stehen zwei Stühle in dem Raum, es steht eine Conga drin und es steht, glaube ich, eine Trompete drin und steht auch ein Bass, genau.
Den holt er dann schnell, den holt er, ja. Kommt er nicht durch die Tür.
Genau, kommt er nicht durch die Tür. Und dann kommen die rein und Chevy Chase, wir kennen ihn als brillanten Komiker, die beiden machen da einfach, was sie wollen. Also sie machen ein bisschen Lip-Sync, Chevy Chase singt natürlich das, was Paul Simon normalerweise singt. Großartig auch nachher bei dem Bläsersatz, wenn Chevy Chase immer Paul Simon aus Versehen in den Kopf, wenn sie so dieses
Satz. Ja gut, sie trennt ja auch ungefähr 30 Zentimeter Höhenunterschied.
Ja, 1,93 glaube ich, ist Chevy Chase und Paul Simon. Und dieses Video ist auch so absurd. Das ist fast absurdes Theater. Also das ist, und das hat natürlich voll ins MTV-Format gepasst und hat, glaube ich, diesem Song, auch dem Album, einen riesen Push gegeben. Auf der anderen Seite haben wir natürlich hier ein Video, was keine südafrikanischen Musiker zeigt. Also es ist.
Aber der Song ist ja sowieso, haben wir ja gesagt, ja, schon ein bisschen outstanding.
Mit der, ne, mit der Rhythmusgruppe, mit den drei Jungs eingespielt worden. Ja. Aber es war jetzt kein Song, der ursprünglich da unten abgejammt wurde. Ja. Aber die anderen waren dafür sehr südafrikanisch ausgerichtet.
Wolltest du noch was sagen, Benjamin? Du hast einen Nachfolger oder eine Hommage für dieses Video gefunden.
Eine Hommage, ja. Von wann war es? 2015, glaube ich. George Ezra, der zusammen mit Ian McKellen auch auf einer Bank sitzt und ihr seinen Song Listen to the Man singt. Also er will ihn singen, aber Ian McKellen lässt ihn nicht, sondern singt das selber. Und das ist auch ganz wunderbar. Es ist definitiv eine Hommage an das. Aber Ian McKellen, der dann im Lip-Sync George Ezra.
Schaut's euch an. Super. Wir machen es in die Shownotes auf jeden Fall. Mensch, das Vermächtnis dieses Albums zum Schluss.
Es war so der Punkt, wo wir überhaupt afrikanische Musik wahrgenommen haben. Also überhaupt das wahrgenommen haben, dass es auch, was wir vorhin gesagt haben, auch eine gewisse andere Seite des Afrikas gab, als was wir immer im Fernsehen gesehen haben. Was Musikalisches, was Fröhliches, etwas, was mit Tanz zu tun hat. Das war meine Empfindung. Es hat auch so Afrikan-Weltmusik nach vorne gebracht. Auch danach haben viele sich mit diesen Rhythmen beschäftigt. Ich glaube, das war so eine der ganz großen Vermächtnisse dieses Albums.
Abgesehen davon bleiben natürlich die Songs, die wirklich einfach
sind.
Großartig sind. Und ich meine, wenn ein Album es schafft, dass ein Gitarrist gut über einen Bassisten spricht, dann ist es ein Meilenstein.
Habe ich gar nichts. Ich habe überhaupt keinen Gitarristen genommen. Und zweimal die Beatles nennen.
Genau.
Kontenos, danke, dass ihr mitgemacht habt und danke fürs Zuhören da draußen. Wenn euch unsere heutige Folge gefallen hat und ihr noch viel mehr über Musik aus anderen Ländern erfahren möchtet, dann habe ich einen Podcast-Tipp für euch. Kontinentalplatten heißt der Podcast für Weltmusik und globale Sounds in ARD Sounds.
Kontinentalplatten. de Cali para el mundo.
Der Podcast für Weltmusik und globale Sounds.
Was hat Bad Bunny mit Kuba zu tun?
Welche Musik machen die Erben von Bob Marley auf Jamaika heute?
Warum ist Lagos in Nigeria für viele Musikfans das neue Kingston?
Wie klingt der aktuelle Sound des Libanon?
Das sind die Fragen, die uns in unserem neuen Podcast Kontinentalplatten interessieren.
Stories und Musik weltweit.
Ich bin Dagmar Golle und wollte wissen, wie entsteht neue Musik in einem Land, das von Krisen und Kriegen gebeutelt ist.
I think it's the only way we know how to survive.
Ich glaube, nur mit der Musik können wir überleben. Ich wüsste nicht, wie wir hier ohne Musik existieren könnten.
Mein Name ist Jay Rutledge und ich bin einer der beiden Hosts für diesen neuen Podcast. Mein Gast, DJ Duff Herber aus Köln, reist viel nach Mexiko und erzählt von den neuen Superstars im Land. Die feiern die Narco-Kultur Mexikos mit einem Mix aus Polka-Blasmusik und Hip-Hop und landen damit mal eben in den Top 10 der US-Charts.
Es ist sehr lukrativ. Ich glaube, wir reden von $10,000 bis $15,000 für einen geschriebenen Song. Für einen jungen, ambitionierten Musiker, der erstmal nichts mit den Machenschaften eines Kartells zu tun hat, aber davon profitieren kann, das ist ja wie fast im Lotto gewinnen, wenn dir sowas passiert.
Kontinentalplatten. Der Podcast für Weltmusik und globale Sounds.
Ab 7. Juli in ARD Sounds.